886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages und starten damit einem Thema, das ganze Wochenende schon in fast allen Medien zu sehen war. Eine unfassbar traurige und erschütternde Sachlage, die sich hier präsentiert hat über das Wochenende. Und zwar, ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen natürlich, es gab 5 Frauenmorde an einem Tag in Wien, die passiert sind. Das ist heute noch Thema natürlich. Und zum Beispiel schreibt ihr die Kronenzeitung Frauenmorde Doppelpunkt. Ebadullah wollte einfach nur töten. Das ist der Mann, der Asylwerber aus Afghanistan, der 3 Frauen abgestochen hat in einem Erotikclub in der Wiener Engadstraße. Und laut ersten Aussagen offenbar ging es ihm einfach nur darum, er hörte Stimmen und er hasse Frauen, wird er geschrieben. Und die hat er eiskalt niedergemetzelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Messer auch schon vorher mitgenommen, dafür so die Tat dürfte geplant gewesen sein. Gleichzeitig gab es dann auch noch die beiden Opfer, die 51-Jährige und ihre 13-jährige Tochter, die dürften unter Tatverdacht zumindest aktuell der Ehemann und der Vater der Opfer stehen. Von ihm fehlt aktuell noch jede Spur. Und das ist natürlich wahnsinnig erschütternd. Es sind hier diese Meldungen auch um die ganze Welt gegangen, vor allem von der Attacke auf den Sexclub. Da gab es weltweit Schlagzeilen dazu. Einfach wahnsinnig bestürzend. Auch viele Reaktionen überall in den sozialen Medien. Wahnsinnig aufgewühlt einfach, was eine furchtbare Gewalttaten sind. Beides in dem Fall. Und die Frauenministerin Susanne Raab hat dazu zur Stellung genommen, hat gemeint, Österreich verfügt mittlerweile über ein gut ausgebautes Gewaltschutzsystem. Leider lässt sich auch dadurch nicht jeder einzelne Fall von Gewalt verhindern, gerade weil es im Vorfeld keine Hinweise gab. Und das ist generell auch gleich das, was dann daraus natürlich sofort passiert ist. Eigentlich schon im ersten Augenblick gab es wieder mal Analysen und auch Spins unter gewissen Aspekten heraus. Auf der einen Seite ist von vielen sofort hervorgekehrt worden, dass es sich hier um einen Afghanen handelt, also um einen Asylwerber. Und vielerseits einfach dann die Argumentation, man würde sich das Thema von Frauenhass und damit auch Gewalt gegen Frauen importieren über Flüchtlingsströme, Aufnahme, Migration und so weiter. Und die Zahlen dazu sagen prinzipiell schon, dass dass Menschen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Bevölkerung überrepräsentiert sind innerhalb dieser Statistiken. Aber bei weitem nicht so, dass das nur diese Menschen wären oder würden. Also da redet man, da gibt es sehr viele Zahlen dazu. Ich habe mir da am Wochenende sehr viel eingelesen. Da muss man schauen, über welche Zeitspanne, welches Jahr, das hat Schwankungen und so weiter und so fort. Aber da redet man im Normalfall davon, dass es so 30-40%, manchmal ein bisschen drüber, sind, im Verhältnis zu 20% circa aus diesen Menschen repräsentiert sind in der Bevölkerung. Auch wieder, da ist dann die Frage, nimmt man jetzt zum Beispiel Menschen aus EU-Staaten, aber mit Migrationshintergrund, nimmt man Menschen von Drittstaaten, nimmt man erste Generation direkt angekommen, wie lange im Land, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Skalen oder auch einfach Definitionen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, eine Überrepräsentiertheit ist vorhanden, die ist gegeben, die wird auch attestiert von Menschen, die hier in diesem Bereich arbeiten, beispielsweise auch von Sozialarbeitern, die sagen, ja, teilweise gibt es hier wirklich Menschen, wo man einfach merkt, da ist ein schwieriges Verhältnis da in Bezug auf ein Frauenbild, das ist tatsächlich vorhanden, aber man kann bei weitem nicht sagen, dass das jetzt nur Menschen wären, weil den Rest der Part sind halt sehr viele Autochtone, wie man so schon sagt, also Menschen, die hier in Österreich geboren sind und heimisch sind. Auf der anderen Seite auch ein Aspekt, der von vielen wieder aufgekommen ist, diese Überschrift, die in gewissen Kreisen immer wieder verwendet wird, Männer töten. Und dass das einfach wir haben ein Problem mit Männern im Allgemeinen, und das wird auch dann sehr oft so formuliert oder auch zum Beispiel in sozialen Medien oft dann geschrieben worden oder gelesen teilweise, es wäre jetzt auch Zeit, dass die Männer aufstehen und endlich was dagegen sagen. Ich bin dann immer etwas irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil ich nicht ganz weiß, wie ich mich mit so einer Nachricht fühlen soll, weil ich es für vollkommen klar empfinde, dass ich auch als Mann natürlich komplett schockiert bin und gegen so etwas bin und auch nicht ganz weiß, wie man dann zu dieser Aussage kommt, Männer töten, also eine generelle Aussage. Ja, es ist schon richtig, es sind über 90% von Frauenmorden werden von Männern begangen. Erstens einmal nicht 100, aber trotzdem. Natürlich ist das klar, dass das da in dem Fall so ist. Aber wir reden hier im Normalfall jetzt in einem Jahr im Schnitt von 30, einmal weniger, einmal mehr. Morden entsprechend sind sogar oft weniger Täter, weil in manchen tragischen Fällen und traurigen Fällen mehr als eine Person umgebracht wird. Also wir reden hier von einem Land mit über 3,8 Millionen Männern über 15 Jahre. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, das sind, sagen wir mal einfach grob 30 Menschen und Männer, die Täter sind, sind das 0,0008%. Und da jetzt zu sagen, ich erwarte jetzt hier, dass alle Männer quasi, ja natürlich ist ein Mann natürlich gegen sowas. Ich verstehe nicht ganz, was die Aufforderung hier ist oft. Mhm. Aber das wird sehr viel diskutiert und auf der anderen Seite eben auch wird teilweise wieder gesagt hier, Frauen sind in Österreich grundsätzlich nicht sicher. Auch da so unfassbar tragisch, schrecklich und schockierend. Diese Taten sind natürlich, wir reden hier von einer trotzdem noch im Verhältnis geringen Zahl zu der Einwohnerzahl. Mhm. Und auch im generellen europäischen Schnitt sind wir hier nicht an der Spitze, sondern eher im Mittelfeld oder im Schnitt ungefähr. Manchmal ein bisschen drüber, auch da wieder schwankt es nach Jahren und so weiter und so fort. Alles nicht so einfach mit diesen Statistiken. Aber ja, das sind diese Spins, die sofort kommen, wo ich auch nicht immer ganz verstehe, muss das unbedingt gleich sein, dass man irgendwie dann versucht, ich verstehe oft, dass die Emotion groß ist, ja, dass viele vielleicht dann mit einem Schock und einer Verzweiflung nicht wissen, wohin und das dann irgendwohin kanalisieren müssen.
Ja.
Die einen so, die anderen so. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, es ist vielleicht generell eher der Punkt zu sagen, es ist wahnsinnig furchtbar und schrecklich und dass man sich das vielleicht drüber redet, deswegen auch heute die Entscheidung, über das zu plaudern, obwohl ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, aber es ist schockierend, dass das passiert und es gibt viele Angebote, die sollte man auf jeden Fall noch ausbauen. Alles, was man tun kann in der Prävention, sollte gemacht werden. Jede Möglichkeit, die man Frauen in einer Gefahrensituation, in einer gewalttätigen Beziehung geben kann, unbedingt ausbauen. Von der Politik wird das ja auch weitgehend versucht. Auch vielleicht im privaten Umfeld sagen, hinschauen, wenn man mitbekommt, da ist vielleicht ein Gewaltverhältnis vorhanden. Eher hinschauen als wegschauen, lieber einmal zu viel jemanden zusprechen oder eine Person ermutigen, sich zu melden oder wohin zu gehen und Hilfe zu suchen, als zu wenig. Man muss auch sagen, tatsächlich Wegweisungen dürften einiges helfen. Wenn sowas nämlich ausgesprochen wird, da gab es eine Statistik von einem Jahr, war von allen Fällen nur ein Fall, wo vorher eine Wegweisung war.
Okay.
Also Wegweisungen und polizeiliche Anordnungen dürften zumindest einen gewissen Effekt haben. Also auch da vielleicht im persönlichen Umfeld nur schauen. Lieber mehr hinschauen als wegschauen und ermutigen, hier die Personen sich zu melden.
An der Stelle vielleicht auch, es gibt eine anonyme und kostenlose Frauen-Helpline gegen Gewalt, 0800 222 555.
Gut. Haben wir das gesprochen? Ich fand es trotzdem wichtig, über das zu sprechen, weil es einfach ein doch großes Thema ist. Schauen wir zu was anderem. Und zwar, wenn man so etwas liest, braucht man vielleicht nachher wieder ein bisschen was, um runterzukommen und sich nervlich etwas zu entspannen, weil es doch sehr belastend ist. Mike.
In Deutschland,
also nicht du per se, aber.
Ja, ich bin entspannt. Das finde ich gut. In Deutschland gibt es jetzt eine Antwort auf die Frage, wann bubert's legal? Das ist ja das Schlagwort, unter dem diese Diskussion teilweise geführt wurde, wann das Cannabis legalisiert wird. Deutschland hat am Freitag beschlossen, eine Regelung zur Legalisierung unter gewissen Auflagen, was jetzt da passiert ist, ab 18 Jahren darf man 25 Gramm in der Öffentlichkeit mit dabei haben, 50 Gramm zu Hause, Eigenanbau ist erlaubt, wird erlaubt sein, 3 Pflanzen pro Person im öffentlichen Raum darf man dann Cannabis rauchen, allerdings in gewissen Bereichen nicht, nämlich um Schulen herum und um Sportstätten herum und in Sichtweite davon. Außerdem werden sogenannte nicht kommerzielle Anbauvereinigungen erlaubt, die dürfen bis zu 500 Mitglieder haben und die dürfen dann gemeinschaftlich anbauen und das dann untereinander verteilen, auch zum Eigenkonsum nur. Auch hier gibt es eine Höchstgrenze von 50 Gramm pro Monat pro Mitglied. Das Ganze soll dann ab 1. April gültig werden. Und ich finde das, es ist auch eine Diskussion, wo ich das Gefühl habe, dass sie oft mehr emotionsbasiert geführt wird als faktenbasiert, weil jetzt auch in dieser, also wenn man sich so die Bundestagsdebatten aus Deutschland anschaut, da sind sehr, sehr emotional von wegen, wie gefährlich das jetzt nicht alles wird für alle Menschen in Deutschland. Und das, ja, also da darf man, finde ich, nie vergessen, das wird eh oft ins Treffen geführt bei dieser Diskussion, man darf nie vergessen, dass wir, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, gibt es zwei Drogen, wo die Datenlage wie gefährlich die sind, komplett klar ist und sie sind trotzdem legal, nämlich Alkohol und Zigaretten. Und also ich bin jetzt keiner von der Fraktion, die sagen, ja, Cannabis ist komplett unbedenklich, quasi geht um nichts, sondern natürlich gibt es da auch Probleme, aber wie gesagt, also es gibt legale Drogen, die sehr gefährlich sind und es gibt eigentlich keine sachlich fundierte Argumentation, warum es bei Cannabis so ist und bei Alkohol anders. Also das ist, hat sich einfach historisch so entwickelt in diese Richtung und ich finde es gut, wenn man solche Sachen auch mal hinterfragt. Und ich habe auch eine Zeit lang selbst als Zivildienst gemacht in einer Institution für Suchtkranke und da bemerkt man auch, dass ein paar der gefährlichsten Aspekte an einer Drogensucht stehen in direkter Verbindung damit, dass die Droge illegal ist. Einfach wie du es dir besorgen musst, dass du überhaupt keine Kontrolle darüber hast, was da drinnen ist noch, dass das Ganze halt versteckt aufläuft, dass du komplett ausgeliefert bist den zwielichtigen Menschen, die dir das verkaufen. Und ich glaube, dass da viele Probleme sich, die mit Sucht zu tun haben, potenziell lösen können, wenn das staatlich kontrolliert ist.
Das ist ja auch die Idee in Deutschland.
Genau.
Aber wie du sagst, wird sehr emotional diskutiert. Immer die Frage, wo zieht man die Grenze, was macht man legal, was nicht. Aber das ist eine lange Debatte. In Österreich, glaube ich, steht das nicht an, zumindest nicht akut. Und auch also, öfter mal schon angestacht worden, aber akut steht da nichts
aktuell
im Raum.
Aktuell nichts im Raum, ja.
Gut. Und jetzt noch zu etwas ganz anderem, auch einem Genussmittel, aber einem Streit, der darüber entbrannt ist, in andere Richtung als beim Cannabis.
Sarah. So ist es. Es geht um ein gesundes Aufgussgetränk. Hitziger Streit über die Grenzen des guten Teegeschmacks. Das ist ein Artikel auf der Standard.at. Da geht es um das korrekte Teetrinken und eine Diskussion zwischen Großbritannien, dem Land der Teetrinkenden, kann man eigentlich sagen, und den USA, die da ausgebrochen ist. Sogar die US-Botschaft hat sich da in London dann genötigt gesehen zu vermitteln. Auslöser dafür war die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Buches mit dem Titel Steeped, The Chemistry of Tea. Geschrieben von einer Chemikerin aus den USA, von Michelle Franzl. Und da wird eben ganz viel über Tee geschrieben und viele Ratschläge und unter anderem eben folgender. Um dem Tee die Bitterkeit zu nehmen, hat die Chemikerin empfohlen, den Tee mit einer Prise Salz zu versehen. Und daraufhin gab es heftige Verstimmungen in den britischen Medien. Outrageous war zum Beispiel ein Titelwort vom Guardian. Abscheuliches Teerezept mit einer Prise Salz. Und ja, das war tatsächlich auch schon der Streit. Und über Geschmäcker lässt sich ja streiten. War aber auf jeden Fall verkaufsfördernd für das Buch der Chemikerin. Und hat eben dort für Aufsehen gesorgt. Noch als extra Input aus dem Buch, wer für einen länger anhaltenden Kick sorgen möchte, der soll nach dem Teegenuss übrigens zu Grapefruit greifen. Und wenn das Koffein schnell abgebaut werden soll, dann soll danach entweder Brokkoli, Kaffeeol oder Kohlsprossen gegessen werden.
Na, servus.
Okay. Mhm.
Also Grüntee mit Salz und dann eine Grapefruit.
Eine Prise Salz rein und danach eine Grapefruit und dann hast den längsten anhaltenden Kick, den es gibt.
Na, ja, also kann man also mal ausprobieren. Kann man dann weiß man, wie es ist. Auf der anderen Seite, ich verstehe die Briten insofern, dass ich mir denke, wenn mir Amerikaner oder Amerikanerin erklären wollen würde, wie man Bier richtig trinkt, dann würde ich mir auch denken,
halt, stopp.
Unauffällig bleiben. Ne?
Prise Salz rein, kann man mal ausprobieren. Oder auch nicht. Ach.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6